Keine Generation von Israelis oder Palästinensern erlebte im 20. und 21. Jahrhundert eine Zeit ohne militärische Auseinandersetzung. Beide Seiten sind von Kriegen und Anschlägen traumatisiert. Der Konflikt scheint gerade zur Zeit nach dem Massaker der Hamas und dem Krieg in Gaza unlösbar. Aber man kann ihn immerhin erklären und vielleicht ist das ja auch ein Anfang. Martin Schäubles Buch »Die Geschichte der Israelis und Palästinenser«, der Nahostkonflikt aus Sicht derer, die ihn erleben, erklärt mit den Stimmen der Menschen in Israel und Palästina, die er vor Ort zu Wort kommen lässt, wie es so weit kommen konnte. Guten Tag, Martin Schäuble.
Hallo, danke für die Einladung.
Sie haben sich sehr intensiv mit Israel beschäftigt, haben schon einige Bücher darüber geschrieben. Wie ist es denn dazu gekommen, zu diesem intensiven Interesse für dieses Land?
Das war ein Zeitzeugengespräch, ein Gespräch mit Noach Flug, ein Holocaust-Überlebender, Auschwitz-Überlebender, Überlebender des Ghetto Lodz. Er ist verstorben mittlerweile. Damals durfte ich ihn treffen in Jerusalem. Das war die Voraussetzung für die Gespräche. Er wollte gerne mit mir, dem damaligen Studenten, reden, aber nur vor Ort. Und als ich dann vor Ort war, in Jerusalem, da habe ich dann schnell gemerkt, dass dieser Konflikt so interessant ist, so nah ist, so erlebbar ist, dass ich da bleiben muss. Sprich, ich habe mein Studium komplett umgebaut, nicht ganz über Bord geworfen, aber umgebaut. Ich habe nicht mehr in Berlin weiter studiert, sondern erstmal auf der palästinensischen Seite, dann auf israelischer Seite, ging später zurück nach Berlin, aber konnte so dann zumindest aus dem einen Gespräch, was geplant war, eine mehrjährige Recherche machen, ja.
Das geschah auch für die erste Ausgabe dieses Buches schon so, dass Sie zu Fuß durch Israel weitestgehend zu Fuß gelaufen sind und haben die Stimmen der Betroffenen im Land gesammelt. Wie war das denn? Wie haben Sie die Leute da erlebt?
Zunächst mal war ich immer überrascht und bin es eigentlich bis heute, wie offen uns Menschen da begegnet wird, uns Ausländern dort. Also wenn man jetzt mit dem deutschen Reisepass dort ist, kann man ja wirklich gerade nicht den Gazastreifen, aber das Westjordanland, Palästina, Israel, kann man ja frei bereisen. Man kann wirklich überall hin. Es gibt keine Verbotszone. Abgesehen davon, dass das Auswärtige Amt natürlich bei manchen Reisen auch davor warnt. Aber so rein von den Auflagen her, israelischer, palästinensischer Seite, steht einem die Welt offen. Und das fand ich spannend. Also wirklich auch mit jedem über alles reden zu können. Ich dachte natürlich, die haben gar keine Lust. Was sollen die auch mit dem deutschen Reisenden da groß ins Gespräch kommen? Aber die Neugier war da und sie wollten erzählen. Und sehr viele wollten auch über Kriege, über Vertreibungen, über eigene Schicksale sprechen. Ohne dass ich genau weiß, wieso, fand ich es einfach sehr, sehr gut und hat mir sehr geholfen für die Recherchen.
Bringt einen aber auch in eine schwierige Situation. Ich kann mir vorstellen, wenn man die Perspektive der Palästinenser kennenlernt, auch Palästinenser persönlich kennenlernt und die schildern, was sie erlebt haben, was sie erleben, dann sagt man, ja, das stimmt, so ist das. Danach lernt man die Perspektive eines Israeli kennen, der schildert ihnen auch, was passiert ist, was er erlebt hat. Und sie sagen wieder, ja, das stimmt, so ist es. Und vielleicht kommt dann ein Dritter und sagt, ja, aber so geht es nicht. Man muss sich doch entscheiden.
Ja, das stimmt. Diesen Satz habe ich auch nie gesagt. Das war vielleicht die Rettung. Das heißt, ich habe wirklich nur zugehört. Und mir durfte alles gesagt werden. Das heißt, es waren radikale Siedler, die mir erklärten, dass es nur ein Groß-Israel gibt. Palästina ist eine Erfindung. Es gab radikale Palästinenser, die mir gesagt haben, Palästina ist das Einzige, was zählt. Es gibt gar keinen israelischen Staat. Ich hörte zu. Ich sagte nie, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht. Ich sagte auch nicht, das sehe ich anders, weil meine Meinung hat da überhaupt nichts zu bedeuten für die Menschen dort. Das habe ich sehr schnell begriffen. Ich war nur Zuhörer. Ich habe mitgeschrieben, die Gespräche aufgezeichnet, immer mit Übersetzungen. Also es gab Übersetzerinnen und Übersetzer, die mir geholfen haben. Mehr war es nicht. Es war also kein Kommentar von mir und ganz wichtig auch keine Bewertung. Was natürlich nicht immer einfach ist, gerade auch bei den zwei genannten Beispielen. Da ruhig zu bleiben und einfach nur zuzuhören, erforderte auch manchmal etwas.
Also die Menschen wirklich ernst zu nehmen in ihrer Not, in ihrem Schicksal. Ihr Buch ist aber nicht nur eine Sammlung von Stimmen, sondern auch ein Geschichtsbuch. Es erläutert, ja, wie alles anfing. Wer lebte denn zuerst im Heiligen Land, Israelis oder Palästinenser? Mit dieser Frage beginnt dann auch Ihr Buch. Wer lebte zuerst im Heiligen Land?
Ich habe diese Frage auch bei Lesungen immer mit dabei. Ich mache sehr gerne Lesungen mit Schülerinnen und Schülern, aber auch mit Erwachsenen. Und dann frage ich auch manchmal relativ am Anfang, okay, wer war denn zuerst da? Israelis? Hände hoch. Palästinenser? Hände hoch. Und es hängt immer davon ab, wo man liest, vor wem man liest, aber jeder meldet sich. Und dann natürlich löse ich das auf und sage, das war eine ganz gemeine Frage von mir, weil die Menschen, die da zuerst lebten, die kannten weder Israel noch Palästina. Also vor 9000 Jahren gab es da schon die ersten Siedlungen, die ersten Stämme, dann 3000 vor Christus. Also bevor man überhaupt von dem Wort Jude oder der sowieso Palästinenser, Israeli sprach, gab es Menschen, die da lebten. Und dann kommen wir so langsam rein. Klar, es gab natürlich semitische Stämme, aber was heißt das eigentlich? Also welche Sprache gehört dazu? Dann ist man auf einmal bei Nordafrika, Vorderasien, das sind also semitische Sprachen auch. Das heißt, dann kommt man so langsam rein, kann über Kultur sprechen, über Religion sprechen. Und wenn man das erklärt hat und ein paar Dinge aus der Geschichte aufgezählt hat, dann will auch keiner mehr sagen, ach stimmt, die Israelis waren zuerst oder die Palästinenser waren zuerst, sondern es waren eben vorher schon welche da. Wobei ich auch immer gleich danach anschließe, es ist ja nicht so ein Geschichtsunterricht, eine Lesung, ich will ja auch ins Gespräch kommen, dass diese Frage sowieso, finde ich, keine Bedeutung hat. Selbst wenn es eine Bevölkerungsgruppe gäbe, die zuerst da gewesen wäre, was hätte das heute noch für eine Erklärung oder eine Rechtfertigung? Das heißt, ich versuche den Konflikt, wenn ich jetzt auch über Lösungen spreche, diskutiere, ich habe keine parat, bevor Sie mich fragen, ich versuche auch immer wieder zu sagen, Moment, wir müssen den von heute sehen. Wir können den nicht erklären und wir können den auch gar nicht lösen, wenn wir sagen vor 9000, 3000, 2000 Jahren. Das bringt den Menschen, die ihn jetzt gerade erleben, herzhaft wenig.
Trotzdem, der Blick in die Geschichte ist wichtig. Auch der Blick auf bestimmte Personen, die eine wichtige Rolle gespielt haben. Theodor Herzl zum Beispiel. Sie haben auch ein Foto von ihm in dem Buch, wie auch zahlreiche Fotos auch die Geschichte noch untermalen in Ihrem Buch. Theodor Herzls Werk Der Judenstaat ist eine ganz zentrale Schrift für die Gründung eines eigenen Staates für die Juden. Was hat denn dazu geführt, dass Herzl zu der Einsicht kam, ein eigener Judenstaat müsse gegründet werden?
Da sind wir schon richtig im Buchtext drin jetzt und auch das wird oft gefragt, wie kam es denn eigentlich dazu, dass der Wunsch da war? Und da ist natürlich der Blick in die Geschichte wichtig. Ich heb immer gerne zwei Punkte hervor. Natürlich muss man sehen, dass es eine große antisemitische Wellen gab, die viele Juden dazu bewegten, auch nach Alternativen zu suchen. Die Sehnsucht nach einem Ort, in dem man sicher leben kann, war immer schon da, in dem man nicht verfolgt wird, in dem man keine Vorurteile ausgesetzt wird. Und das war aber auch erstmal eine Idee, der ja, muss man auch sagen, nicht Millionen Menschen folgten zu Herzls Zeiten. Dass aus der Idee dann eine Tat wurde und eine Bewegung, das ist nur zu verstehen, glaube ich, wenn man dann die 30er Jahre, 1930er Jahre vor Augen hat und dann auch sieht, wie der Antisemitismus, der Nationalsozialismus Millionen von Menschen in die Flucht trieb oder eben in die Konzentrationslager.
Dann nach der Ausrufung des Staates Israel 1948 ging es ja gleich quasi mit Krieg los. Der junge israelische Staat, der wurde dann gleich von arabischen Soldaten angegriffen. Also Ruhe hat es von Anfang an nicht gegeben.
Nee, es gab immer Konflikte auch davor schon in der Region. Also man kann das so sich vorstellen, zu der Zeit, die Sie jetzt ansprechen, waren ja die englischen Soldaten aktiv. Also britische Soldaten haben nach dem Ersten Weltkrieg Palästina, also die Region, besetzt bzw. beherrscht. Das hängt davon ab, aus welcher Perspektive man das bezeichnen möchte. Und die hatten schon sehr viele Unruhen im Land vor der Staatsgründung. Es gab arabische Revolutionäre, Palästinenser, die gegen die britischen Besatzer auf die Straße gingen, aber auch die gegen jüdischen Einwanderer auf die Straße gingen. Dass dann aus diesen Unruhen, aus dieser Revolution ein Bürgerkrieg wurde und aus dem Bürgerkrieg später auch ein richtiger Krieg, Sie haben es gesagt, der Unabhängigkeitskrieg, da sind natürlich auch die Nachbarstaaten mit dran beteiligt. Ich versuche das immer auch klar zu machen. Es ist ja schwer, von Palästina zu sprechen und den Palästinensern, auch bei dem Konflikt. Es gab nämlich sehr viele arabische Nachbarstaaten, die keine Lust hatten auf einen freien palästinensischen Staat und schon gar nicht auf einen jüdischen Staat. Die wollten ihr eigenes Territorium vergrößern. Und das hat natürlich auch für all die in Palästina ein Problem bedeutet, die gerne einen palästinensischen Staat gesehen hätten.
Also da gibt es auch viel Geschichte schon zuvor. Mir fällt ein, ich war mal in Nazareth und plötzlich steht man in Nazareth auf einem Friedhof mit deutschen Soldaten. Das sind immer wieder Überraschungen, auch weil das Land geopolitisch so bedeutend war, ist es immer wieder zerrieben worden zwischen den Interessen verschiedener Nationen, oder?
Ja, und bei den ersten Stimmen, die ich sammeln durfte für das Buch, das war so Anfang der 2000er, das heißt, da habe ich mit Menschen gesprochen, die 80, 90 Jahre alt waren, sehr alte Israelis und Palästinenser, und die haben mir sehr lebendig noch erzählt, wie für sie diese 30er Jahre waren. Auch die Palästinenserin, Amelie Chakerman, das ist eine dieser Zeitzeugen aus dem Buch, die werde ich nie vergessen. In Bethlehem habe ich sie getroffen und die hat mir auch erzählt, dass sie früher als Kind Angst hatte vor Hitler. Denn es war so, dass so auf der einen Seite Haj Amin, einer der Palästinenser, mit Hitler zusammen sich besprach und auch in Deutschland war. Aber viele Palästinenser hatten auch Angst und Sorge, die wussten schon, was geschehen könnte und dass Hitler dann, wenn er Palästina erreicht, kein Befreier ist, sondern womöglich der große Vernichter, das war vielen schon vor Augen, präsent. Das heißt, diese Angst vor Krieg, Vertreibung ist immer spürbar, egal mit wem man spricht.
Welche Rolle spielt denn die Religion für den Konflikt? Denn sehr viele Juden, die eingewandert sind, kamen weniger aus politischen als vielmehr aus religiösen Gründen. Und Israel ist ohne die jüdische Religion ja gar nicht denkbar. Das prägt den Staat, oder?
Ja, das prägt den Staat schon. Wobei ich immer sagen muss, ich überlege auch oft, wenn es um so Zwei-Staaten-Lösungen geht oder wie man denn zwei Staaten findet, auch in Diskussionen, klar, es gibt diese jüdische Identität, es gibt den Glaubensidentität auf der anderen Seite, aber gerade wenn man Israel reist, Sie haben es ja gesagt, Sie waren da, oder durch Palästina reist, merkt man schnell, es gibt eben sehr viele Juden, die nicht religiös sind und die auch eine ganz andere Politik verfolgen als die aktuelle Regierung, die ja rechtsgerichtet ist und sehr siedlerfreundlich, sehr religiös aufgeladen ist. Das heißt, davon den Israelis zu sprechen oder den Gläubigen vor Ort zu sprechen, ist schwierig, weil es wirklich so viele verschiedene Fraktionen gibt. Auch auf palästinensischer Seite kann man nicht so einfach von dem Palästinenser sprechen, denn es gibt da auch unterschiedlichste politische Ausrichtungen.
Es gibt ja immer wieder politische Kräfte, die religiöse Motive anführen. Das heißt, die Religion instrumentalisieren, um ihre politischen Interessen durchzusetzen.
Ja, und da geht es ja oft auch sehr schnell um Gebietsansprüche. Das heißt, es werden religiöse Städte gesucht, die dem jüdischen Glauben entsprechen, wichtig waren, die vielleicht in der Tora erwähnt werden. Und damit wird gerechtfertigt, wieso man heute Anspruch hat auf das Gebiet. Es gibt aber auch Palästinenser, die sagen, nee, das ist aber alles heiliges Land, gerade aus muslimischer Sicht. Und das darf auch nicht einfach verteilt werden oder verschenkt werden oder verkauft werden. Also es gehört uns. Sprich, Religion wird sehr oft instrumentalisiert, vor allem von den Radikalen, stelle ich zumindest fest. Das heißt, auf israelischer Sicht sind das natürlich dann die Siedler und die auch religiösen Siedler. Und auf palästinensischer Sicht wäre das vor allem die Hamas, die im Gazastreifen ja sehr aktiv ist.
Nochmal zurück auf Ihr Unterwegssein in Israel. Sie waren sich auch in vielen Kibbuzen. Da ist es ja immer wieder erstaunlich, dass man auf Menschen trifft. Das heißt, heute noch, das wird in 10 Jahren nicht mehr sein, die plötzlich mit einem Deutsch sprechen und einem von der Kindheit in Deutschland erzählen. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, also ich hatte eine Begegnung, die werde ich nie vergessen. Das war mit Carla Pilpel. Das heißt, eine Jüdin, eine Israelin. Jetzt kenne ich den Namen, damals noch nicht. Wir saßen uns in der Straßenbahn gegenüber. Ich mit schwerem Reiserucksack bepackt. Und dann fragt sie, wo ich herkomme. Und ich habe damals in Berlin gelebt und sage, aus Berlin. Und sie sagt, oh, die Stadt kenne ich. Ich daraufhin, nichts ahnend, begeistert, oh, toll, woher denn? Und dann sagt sie nur, naja, damals war es nicht so toll. Und das hat sie mir dann nicht auf Deutsch gesagt, sondern auf Englisch. Sie wollte nämlich nicht Deutsch sprechen. Bewusst nicht die Sprache der Täter verwenden. So aus ihrer Sicht war das nicht möglich. Und ich habe das natürlich respektiert. Das Schöne ist bei diesem Gespräch, dass sich daraus eine Freundschaft entwickelt hat. Das heißt, wir haben wirklich dann über ihre Zeit gesprochen. Sie wird im Buch auch zitiert, die Carla Pilpel. Sie kam mit dem Kindertransport nach Großbritannien, ist nach Palästina eingewandert. Ihre Eltern kamen im KZ ums Leben. Und bei einem der letzten Gespräche, die wir gemeinsam führten, hat sie dann wirklich angefangen, Deutsch mit mir zu sprechen. Und das war ein schöner Vertrauensbeweis. Und da hat sich bei ihr auch was geheilt oder was gefunden, etwas, dass sie mich zumindest als Deutsche einer anderen Generation sieht. So ging es mir davor auch immer wieder, dass ich merkte, ich werde nicht mit dem Deutschland meiner Großeltern in Verbindung gebracht, sondern es ist ein anderes Deutschland, das ich repräsentiere. Deswegen haben auch manche mit mir wirklich von Anfang an Deutsch gesprochen oder dann im Nachklang oder nach einigem Vertrauensbeweisen.
Denn es ist ja schon etwas anderes, als Deutscher in Israel unterwegs zu sein, als jetzt als Engländer oder jemand aus einem anderen Land. Natürlich ist unsere Generation nicht verantwortlich, nicht schuldig, was damals geschehen ist, aber verantwortlich vielleicht auch für die Geschichte unserer Nation. Sehen Sie das auch so?
Ja, klar. Also vor allem wichtig, immer darüber zu sprechen und sich jedem Gespräch zu stellen. Was für mich das Erstaunlichste war, bei allen Gesprächen, gerade mit älteren Israelis, war, dass ich nie gefragt wurde, was haben eigentlich deine Großeltern getan damals? Weil diese Frage, die liegt mir ja ganz nahe. Das würde ich als erstes fragen, wenn ich jemanden in der Situation kennenlerne. Aber nein, es wurde nicht gefragt und manchmal habe ich von mir aus dann erzählt, weil mir es wichtig war, darüber zu sprechen, wie das eben war, dass meine Großeltern der Wehrmacht, Großväter in der Wehrmacht gekämpft haben, dass auch ein Großvater sich lange noch antisemitisch geäußert hat. Und dieses Gespräch hat dazu geführt, dass wir wirklich auch sprechen konnten darüber, wie sich Deutschland verändert hat. Dass es aber immer noch und immer wieder Bewegungen gibt, die mir Sorgen machen. Also AfD, die Alternative für Deutschland, ist sicherlich etwas, was in Israel sehr genau beobachtet wird, wenn wieder Rechtsextreme und Rechte an die Macht kommen. Und darüber redet man auf einmal auch ganz anders, weil man jetzt einen aus Deutschland da hat, aus einer jungen Generation, jüngeren Generation, der aber zugleich auch aufpassen muss, dass sich Geschichte nicht wiederholt.
Kommen wir nochmal zur politischen Situation. Viel wird ja diskutiert über eine Zwei-Staaten-Lösung. Im Moment scheint sie in weiter Ferne gerückt zu sein. Sie schreiben, de facto wird die Region immer mehr zu einer Vier-Staaten-Lösung. Das kann es doch auch nicht sein, oder?
Ja, ich bin vorsichtig. Deswegen, ich erkläre kurz vier Staaten. Wieso vier Staaten? Weil man zum einen sehen muss, es gibt ja einen Palästina im Gazastreifen mit einer eigenen Regierung bis vor dem Krieg. Es gibt eine Regierung im Westjordanland, also ein zweites Palästina. Es gibt das Israel der sehr religiösen und oft radikalen Siedler und religiösen Mächte. Und dann gibt es ein Israel der sehr weltlichen, nicht so gläubigen, sehr offenen Israelis. So kam ich auf diese vier Staaten. Versucht es zu erklären, da sieht man, wie kompliziert es ist. Aber ich halte mich sehr zurück mit Lösungsvorschlägen. Auch bei Diskussionen oder bei Lesungen. Da sage ich wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich wäre als Deutscher, wir haben darüber gesprochen, der Letzte, der jetzt den Menschen vor Ort zu sagen hat, wie man denn am besten was löst. Ich weiß, am Reißbrett, wenn man einfach mal eine Karte hat, kann man wunderbar erklären, ja, wer könnte denn wo wohnen und wie könnte man wen wohin umsiedeln. Aber allein bei diesen Worten wird mir schon ganz schlecht. Und deswegen die Lösung sollte nicht von uns kommen, sondern von den Menschen dort.
Das heißt, der Krieg in Gaza, das Massaker der Hamas, im Moment scheint die Situation unlösbar, aber man kann immerhin erklären. Ich sagte es zu Anfang, kann dieses Erklären ein Anfang sein?
Es kann ein Anfang sein, aber die Erklärung macht ja nur dann Sinn, wenn man zuhört. Das Buch ist ja, muss man fairerweise dazu sagen, ja auch ein Buch für ein Publikum, für Leserinnen und Leser, die nicht in Israel und nicht in Palästina leben. Das heißt, es ermöglicht, Stimmen zu hören aus der Region, die man sonst nicht so einfach hört, Menschen aus dem Alltag. Aber in Israel oder Palästina würde dieses Buch keinen Verlag finden, weil dort gibt es kein Zuhören, kein Zuhören mehr. Da ist die Frustration sehr groß, der Hass sehr groß, die Angst sehr groß, die Verwirrung sehr groß. Man hört den eigenen Stimmen zu und hört die anderen Stimmen nicht. Die Tränen der anderen berühren nicht mehr.
Und Ihr Buch, das ist wirklich so, das ist mir beim Lesen so ergangen, macht die Tragik des Konfliktes wieder sehr anschaulich, nahezu greifbar. Wenn Sie zum Beispiel, ich gebe noch mal ein Beispiel, am Ende des Buches einen Israeli und eine Palästinenserin zitieren und die Palästinenserin sagt, es gibt immer jemanden, der dieses Land will, aber nie jemanden, der uns will. Zitat Ende. Und der Israeli, kurz später zitieren Sie ihn, sagt, mein Enkel kämpft, er liegt verwundet im Krankenhaus und ich glaube, der Enkel meines Enkels wird auch kämpfen. Zitat Ende. Das macht dann auch wenig Hoffnung, oder?
Ja, es macht wenig Hoffnung. Und ich bin aber auch dafür, dass wir ehrlich sind, wenn wir keine Hoffnung haben. Weil es bringt uns auch allen nichts und den Menschen dort noch weniger, wenn wir mit zu viel Optimismus reingehen. Also es ist verfahren, es ist eine Katastrophe zurzeit. Und trotzdem denke ich, wenn es zu lösen ist, dann nur vor Ort und nicht von außen und schon gar nicht von uns.
Wie gesagt, Ihr Buch kam kurz vor dem 7. Oktober in den Druck. Sie erwähnen das auch hinten noch einmal. Denken Sie daran, das Buch weiterzuschreiben?
Auf jeden Fall. Ich werde wieder nach Israel, wieder nach Palästina, aber erst dann, wenn ich beide Seiten besuchen kann. Also im Gazastreifen kann man zurzeit nicht, das wäre lebensgefährlich. Das muss ich aber. Ich muss dorthin, um auch mit den Menschen zu sprechen, wenn das Buch weitergehen soll. Und das möchte ich sehr gerne. Dann wird es auch auf israelische Seite gehen. Ich werde sprechen mit Menschen, die jemanden verloren haben, sei es bei einer Geiselnahme, sei es bei dem Massaker. Aber natürlich auch wichtig, deswegen sage ich es, in den Gazastreifen zu gehen, über 30.000 Tote. Davon spricht man zurzeit. Sehr viel Zerstörung, ich glaube weit über 50% der Gebäude sind dort zerstört. Auch darüber muss man sprechen und das muss man sich anschauen und auch die Stimmen möchte ich hören.
Sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, das ist wohl das Wichtigste oder das, was Sie auch praktizieren in Ihrem Buch. Vielen Dank, Martin Schäuble. Sein Buch, Die Geschichte der Israelis und Palästinenser, der Nahostkonflikt aus der Sicht derer, die ihn erlebt haben, ist ein hochaktuelles Buch. Ein Buch, das jetzt keine schnellen Lösungen des Konflikts im Nahen Osten anbietet. Die gibt es ja auch nicht, aber das Buch erklärt, wie es zu diesem unlösbaren Konflikt gekommen ist. Ein sehr lehrreiches Buch für Jugendliche ab 14 Jahren. Aber auch ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen, nicht nur, weil Martin Schäuble sehr anschaulich einen Blick in die Vergangenheit des Landes wirft, sondern auch, weil er den Menschen vor Ort zugehört hat und sie erzählen ließ, was der Konflikt für ihren Alltag bedeutet. Martin Schäubles Buch ist im Hansa Verlag erschienen. In dem Buch finden Sie zahlreiche Fotos, historische Originalzitate und auch aufklärende politische Landkarten. Es hat 240 Seiten, kostet 22 Euro. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Zeit.